Pfingsten, das Fest, das man ganz gern mal übersieht oder einfach vergisst. Es ist wie das stille Geschwisterkind in einer lauten Familie, wo man vielleicht auf der Autobahn gerade wieder losgefahren ist und immer wieder mal fragen muss, ist eigentlich der Max noch da? Nicht, dass wir ihn irgendwo vergessen haben. Weihnachten und Ostern, man kann sich das Christentum und seinen Glauben eigentlich gar nicht ohne diese beiden Feste vorstellen. Und wenn man jemand auf der Straße fragt, was Weihnachten oder Ostern bedeutet, da bekommt man schon noch eine Antwort. Aber frag mal nach Pfingsten. Da hat keiner eine Ahnung. Pfingsten, was ist das überhaupt? Und selbst bei uns in der Gemeinde, ich denke mal, wenn wir irgendwie beschließen würden, wir müssen rationieren, Kräfte bündeln, wir können nur zwei Feste feiern dieses Jahr, und wir wählen würden, ich glaube, wir würden uns für Weihnachten und Ostern entscheiden. Und Pfingsten, naja, man kann nicht immer alles haben. Und doch ist Pfingsten ein ganz wichtiger Tag für die Gemeinde. Aber warum? Was ist damals passiert? Das wollen wir uns heute anschauen in Apostelgeschichte 2, indem wir uns die Predigt von Petrus anschauen. Das sind ab Vers 14 die Verse. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen, die Stelle schon mal suchen, und ich erzähle aber schon mal die Vorgeschichte. Was ist bislang alles passiert? Nun, wir haben die Evangelien, die uns berichten, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und Jesus tat Wunder, er heilte Menschen, tat Zeichen, und die Juden hofften, dass Jesus der große Messias sein würde. Und ihre Vorstellung war vor allem, dass Jesus endlich die Römer vertreiben würde, dass sie endlich einen Staat unter der Herrschaft Gottes bilden könnten. Aber Jesus war sehr auffällig politisch inaktiv. Stattdessen redet er über das kommende Reich Gottes, über das Herz, über Sünde und dass er sein Leben geben würde als stellvertretendes Opfer für die Sünden der Menschen. Er legte sich auch mit den Herrschern an, mit den religiösen Führern, und schließlich wurde er auch ermordet, ans Kreuz genagelt. Und sowohl seine Jünger als auch seine Feinde dachten zunächst einmal, dass damit die Jesusbewegung zu Ende geht. Doch am dritten Tag breitete sich so eine ungewöhnliche Botschaft aus in Jerusalem. Menschen sagten, Jesus ist auferstanden. Die meisten Juden rechneten schon damit, dass irgendwann eine Auferstehung geschehen würde, aber am Ende der Zeit eine allgemeine Auferstehung zum Gericht, wo Gott dann alle richten würde. Aber was heißt es dann, wenn einer einzeln aufersteht? Wie ist das zu verstehen? Was hat das wohl zu bedeuten? In den folgenden Tagen hat Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbracht und hat ihnen vieles erklärt aus der Schrift, warum das so sein musste und was das zu bedeuten hat. Und seine letzte Anweisung war, und jetzt bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch ausgegossen wird, bis ihr mit dem Geist getauft werdet. Und dann heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und danach wurde er vor ihren Augen weggenommen. Und so kam das dann auch, das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Die Nachfolger Jesu waren versammelt in Jerusalem und haben gewartet. Und dann kam der Geist. Und es wird beschrieben wie ein Brausen, ein gewaltiger Wind, der das ganze Haus füllte. Und sie fingen an, in andere Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und was haben sie in diesen verschiedenen Sprachen erzählt? Sie haben erzählt von den großen Taten Gottes. Ich vermute mal, dass sie von Jesus erzählt haben, was gerade in diesen Tagen in Jerusalem alles passiert ist. Und da stellt sich die Frage jetzt, Pfingsten, was da passiert ist, was hat das alles zu bedeuten? Und auch die Menschen, die das erlebt haben, die fragen sich, was mag das wohl sein? Und Petrus erklärt es in einer Predigt. Und ich denke, es sind drei Dinge, die wir über das Pfingstereignis heute Morgen auch lernen können, was das Pfingstereignis bedeutet. Das Erste, was wir sehen können, ist, die letzten Tage sind da. Petrus zitiert aus Joel und er erklärt, dass die letzten Tage angebrochen sind und dass Gott ganz besonders wirken wird. Was es aber nicht bedeutet, ist, dass Wunder alleine zum Glauben führen. Viele Menschen haben dieses Ereignis beobachtet und manche haben gesagt, ja, wahrscheinlich, ja, wenn Leute lallen in Sprachen, die man nicht versteht, vielleicht sind sie einfach betrunken. Und das ist etwas, was man auch bei Jesus immer wieder gesehen hat. Ein Wunder alleine führt nicht zum Glauben. Es muss noch erklärt werden, es muss noch eine Bedeutung bekommen. Bei Jesu Taufe kam eine Stimme vom Himmel, dies ist mein Sohn, und manche dachten, es hat gedonnert. Jesus erweckt Lazarus aus den Toten, ein Wunder, aber die Führer kommen nicht zum Glauben, sondern die versuchen, Lazarus wieder ins Grab zu bringen. Und in dieser Geschichte vom reichen Mann und Lazarus, da erzählt Jesus auch, dass selbst wenn jemand aus den Toten zurückkommen würde und predigen würde, dass das nicht ausschlaggebend wäre. Abraham spricht zum reichen Mann, deine Brüder brauchen nicht noch ein Wunder, was sie brauchen, ist einfach die Bibel lesen. Die müssen die 5 Bücher Mose lesen. Dann werden sie den Glauben finden. Und so gibt es viele Beispiele, auch in der Apostelgeschichte, wenn man weiterliest, Paulus und Barnabas unterwegs in Lystra, sie tun ein Wunder. Was denken die Leute? Dass Zeus und Hermes da sind. Es muss erklärt werden, was da passiert. Und so kann man vielleicht sagen, das Erste oder vor dem ersten Punkt, was erstmal aufgeräumt werden muss, ist, was Pfingsten nicht bedeutet. Und das ist, Pfingsten bedeutet nicht, dass wir einfach mehr Wunder brauchen. Ich glaube, das ist etwas, was uns schon schwerfällt. Ja. Beobachten unser Leben und wir denken manchmal, Gott, wenn du einfach mehr tun würdest, dann könnte ich auch besser glauben. Irgendwas Außergewöhnliches, dann wäre mein Glaube stärker. Aber du tust ja nichts und dann wunderst du dich, dass hier nichts passiert. Oder auch, wenn wir versuchen, Menschen von Jesus zu erzählen. Wir denken uns manchmal, Herr, das ist doch die goldene Gelegenheit. Guck mal, hier ist irgendwie eine Erkrankung oder so, Krebs oder irgendwas. Heile diesen Menschen und der muss doch zum Glauben kommen. Guck mal, wenn wir sagen, wir haben für dich gebetet, sieh, und jetzt ist ein Wunder geschehen und dann wäre die Sache ganz einfach. Aber Gott sieht es anders. Er weiß, wie viel Wunder wir brauchen und was wirklich zum wahren Glauben führt. Und was Petrus hier erklärt, ist, dass das Wichtigste, was diese Menschen, die das Wunder beobachtet haben, das erste Wichtigste, was sie lernen müssen, ist, es ist Endzeit. Es ist eine bestimmte Zeit angebrochen. Die letzten Tage sind da. Und Joel, dieses Zitat, beschreibt diese letzten Tage. Wir haben mit Ralf jetzt schon 2 Predigten aus Markus 13 auch darüber gehabt, die Endzeit, wie das sein wird, welche Ereignisse auf uns zukommen. Und das wird auch hier in Joel beschrieben. Die letzten Tage sind angebrochen. Woher wissen wir das? Weil Menschen weissagen. Was heißt weissagen? Sie sprechen Worte von Gott im Auftrag Gottes. Die Wahrheit. Die Wahrheit über Jesus, die Wahrheit über Sünde. Das Pfingstwunder hier ist, dass der Geist Gottes in dieser Endzeit ausgegossen wird und dass Menschen anfangen, von Gott zu sprechen. Und Petrus sagt, das Ereignis zeigt uns, dass die letzten Tage angebrochen sind. Und wenn man dieses Zitat in Joel nochmal anschaut, das klingt auch bedrohlich. Und auch das ist ein Hinweis dafür, die letzten Tage, die haben etwas damit zu tun, dass Gott nahe kommt, wiederkommt. Und das ist bedrohlich. Das bedeutet, dass es wird gefährlich für die Menschen. Und deswegen endet auch dieses Zitat mit der Aufforderung, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Die letzten Tage sind angebrochen. Jetzt ist die Zeit, wenn Gott wirklich nahe da ist, dann haben wir Menschen ein Problem. Wir sind eigentlich verloren in unserer Sünde, wenn er uns nicht hilft. Deswegen werden wir aufgefordert, uns an ihn zu wenden und seinen Namen anzurufen. Das ist das Erste, was uns Pfingsten lehrt. Die letzten Tage sind da. Und ich glaube, das ist heute noch eine relevante und wichtige Botschaft. Das vergessen wir so schnell. Unser Alltag ist so anders. Wir beschäftigen uns mit dem Garten, mit dem Unkraut und wie trocken es ist und wie viel Regen fällt. Mit lästigen Arbeitskollegen, die anstrengend sind. Wir beschäftigen uns mit Autopannen und Reparaturen. Ja? Und man vergisst eigentlich mit der Zeit, dass wir eigentlich in einer Endzeit leben. Heilsgeschichtlich betrachtet steht nichts mehr im Weg. Der Herr könnte jederzeit wiederkommen. Das ist das Erste, was uns Pfingsten zeigt. Und Pfingsten zeigt uns, dass wenn das so stimmt, dass wir alle dringend Rettung brauchen. Denn wenn Gott nahe kommt, dann wird es für uns Menschen gefährlich. Wir brauchen einen Retter. Und das Zweite, was uns Pfingsten zeigt, ist, wer dieser Retter ist. Jesus ist sowohl Herr als auch Christus. Das ist die Quintessenz, das ist die Botschaft von Pfingsten. In den Versen 22 bis 36 fasst Petrus nun das zusammen, was das Zitat aus Joel, aus den Propheten, mit Jesus verbindet. Und die Verse möchte ich vorlesen. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir. Denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, mein Fleisch wird die Hoffnung in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades, das ist im Todesreich, zurücklassen. Noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen werden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus ist Herr und Christus. Das ist die Bedeutung von Pfingsten. Das soll Pfingsten zeigen. Petrus erinnert die Menschen, die in Jerusalem sind, an das, was sie eigentlich schon in den letzten Wochen und Monaten alles erlebt haben. Jesus war da. Wisst ihr es noch? Er tat Wunder und Zeichen. Und es war vorherbestimmt, nach Vorkenntnis Gottes, dass er hingegeben werden sollte, dass er getötet wird. Und zwar habt ihr ihn getötet, durch die Hand der Gesetzlosen, das sind die Römer wahrscheinlich, an das Kreuz geschlagen. Ihr habt ihn umgebracht. Aber Gott hat ihn auferweckt. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und Petrus zitiert aus Psalm 16, einen Psalm, wo David darüber spricht, dass Gott aus den Toten befreit und lebendig macht. Und Petrus sagt, das kann nur prophetisch gemeint sein, denn David selbst ist ja gestorben. Guckt euch rum, wir sind in Jerusalem, sein Grab ist hier. Also er lebt nicht weiter, er hat Verwesung gesehen, sein Körper. Also von wem spricht David dann? Petrus sagt, er muss von einem zukünftigen Nachkommen sprechen. Er muss eigentlich von einem verheißenen Messias reden. Und diesen Jesus, genau diesen hat Gott auferweckt, wovon wir Zeugen sind. Wir haben es gesehen, wir haben es berichtet. Und nachdem er auferweckt wurde, hat Gott ihn erhöht. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters, er ist oben im Thronsaal. Und weil er da an dieser Stelle ist, dadurch hat er überhaupt die Fähigkeit und die Macht, den Geist Gottes auszuschütten. Das kann nur von oberster Stelle kommen, vom Thron selbst. Und das ist genau das, was ihr gerade gesehen und gehört habt, wie der Geist ausgeschüttet wird. Diese Tage wird gefeiert, dass Queen Elizabeth 70 Jahre Herrscherin ist. Eine lange Zeit. Und ich habe gerade diese Woche von einem Herrn gehört, der sich noch erinnern konnte an die große Feier von ihrer Inthronisation. Und zwar war sie eigentlich schon im Jahr vorher, als der Vater gestorben ist, schon Königin geworden, aber gefeiert wurde im Jahr drauf. Eine große Feier. Und alle Kinder, wohl in Großbritannien, so klingt es, haben kleine Geschenke gekriegt. Zur Feier des Tages. Er konnte sich noch sehr gut daran erinnern. Ein offizieller Staatsakt, öffentlich Geschenke verteilen, um zu würdigen und zu feiern, dass der Herrscher herrscht. Und so ähnlich kann man sich das hier vorstellen. Ein Staatsakt. Jesus ist ja auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist ja der König. Und dann ist er in den Himmel. Und dann hat er sich zu Rechten gesetzt. Er regiert ja schon. Aber jetzt bei Pfingsten ist so ein offizieller Staatsakt, wo Geschenke verteilt werden und alle merken sollen, was da eigentlich passiert ist. Nur der kann den Geist Gottes ausgießen, der auf dem Thron Gottes sitzt. Um das zu können, muss man leben. Und deswegen ist die Auferstehung für Petrus so dieses Bindeglied und die Erklärung dafür, wie das alles zusammenpasst. Wie Jesus tatsächlich der Messias sein kann und der Herr auf dem Thron. Die Auferstehung war etwas, was die Jünger mitbekommen haben. Jesus ist ihnen erschienen, nicht allgemein in der Öffentlichkeit. Deswegen sagt Petrus auch, wir sind Zeugen von der Auferstehung. Aber dieser Akt hier ist etwas, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist jetzt für alle. Deswegen sagt Petrus, was ihr seht und hört. Die ganze Öffentlichkeit, die ganze Gesellschaft, ganz Jerusalem wird eingeladen, über die Thronbesteigung Jesus nachzudenken und zu feiern. Eine sehr einfache Botschaft eigentlich und gleichzeitig weltbewegend. Bei Joel hieß es noch, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und damit war Jahwe gemeint, Gott. Und jetzt sagt Petrus, der Herr Jesus ist der Retter. Die Erwartungen an Gott werden jetzt an Jesus übertragen. Und das ist die Bedeutung von Pfingsten und deswegen ist Pfingsten als Fest auch durchaus interessant und wichtig. Denn es rundet die Geschichte ab. Es ist gut, dass wir Weihnachten kennen, dass Jesus gekommen ist. Es ist gut, dass wir die Auferstehung zu Ostern feiern. Aber diese Phase der Heilsgeschichte ist jetzt eigentlich mit Pfingsten erst abgeschlossen. Jetzt sehen wir, wie Christus geistlich regiert und wie er herrscht. Zweite Bedeutung, erste war, es ist Endzeit, die letzten Tage sind angebrochen, wir brauchen einen Retter. Die zweite Botschaft zu Pfingsten ist, und dieser Retter, dieser Herr ist Jesus Christus. Und dieser Abschnitt wird beendet mit einem ziemlichen herausfordernden Satz. Jesus ist der Herr, er ist der Christus, Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Zunächst einmal ist interessant, was mit Petrus passiert ist in diesen 7, 8 Wochen. Vor nicht allzu langer Zeit war er im Hof des Hohen Priesters und hat Jesus verleugnet, weil er Angst hatte, dass die ihn vielleicht als nächstes schnappen. Jesus, gehörst du nicht zu Jesus? Und er sagt, nein, ich kenne ihn nicht, 3-mal. Und jetzt, die Gefahr ist eigentlich noch gar nicht vorbei. Die Führer sind immer noch nicht wohlgesonnen. Es ist immer noch gefährlich, zu Jesus zu gehören. Und Petrus stört es überhaupt nicht. Er sagt der ganzen Gruppe direkt ins Gesicht, ihr habt ihn umgebracht. Eine Veränderung, die einfach durch die Auferstehung nur zu erklären ist. Das hat Petrus einfach überzeugt. Wenn Christus nicht mehr sterben kann und wir mit ihm ewig leben werden, dann ist es mir gerade im Moment egal, welche Gefahr ich mich aussetze. Und diese Botschaft, auch diese direkte Ansprache, ihr habt ihn gekreuzigt, das schlug ein wie eine Bombe. Das hat eine Wirkung hinterlassen. Und das ist das Dritte, was wir von Pfingsten lernen, ist, was wir tun sollen. Die Auswirkungen, was hat es konkret für uns zu bedeuten? Was wollen wir damit anfangen? Als sie aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Sie sind richtig zusammengeschreckt, weil in einem Augenblick sie auf einmal gemerkt haben, was für einen kolossalen Fehler sie gemacht haben. Kennt ihr so eine Schrecksekunde? Man arbeitet und macht was und denkt sich nichts Böses, es läuft alles und auf einmal merkt man, ach du Schande, großer Fehler. Das passiert manchmal beim Operieren. Genau, das wollt ihr wahrscheinlich nicht hören, ja, aber es ist nun so. Ich kann mich erinnern an eine Nebenhöhlenoperation, ich habe gearbeitet und ich war an der falschen Stelle und habe gegriffen und habe die Halsschlagader erwischt. Und dann war Land unter, es war Blut, alles voll Blut, ich habe nur schnell irgendwas reingestopft und schnell den Chef gerufen. Und man spürt richtig, wie der Magen sich umdreht, Kreislauf ist ein bisschen schwach und man sitzt da und man hofft, vielleicht können wir noch was retten. Was tue ich jetzt? Was soll ich tun? Erstmal den Chef rufen. Wir brauchen einen Retter. Und der Chef kommt und man sagt, Chef, was soll ich tun? Und in so einer Situation ist nicht irgendwie Stolz oder Ehrgeiz gefragt. Man denkt überhaupt nicht daran, dem Chef was beweisen zu wollen, wie toll ich operieren kann. Da ist die blanke Angst und man will einfach nur, dass es gut geht. Mehr nicht. Genau so ist es wohl diesen Menschen gegangen. Wir haben Jahrhunderte auf den Messias gewartet. Jahrhunderte! Und wir haben ihn umgebracht. Was jetzt? Wer soll uns jetzt retten? Gibt es überhaupt noch Hoffnung für uns? Genau das ist das, was der Geist wirken wollte. Dass Menschen erkennen, wer sie wirklich sind, wer Jesus ist. Und ich glaube, auch wir brauchen so eine Schrecksekunde. Wenn der Geist wirklich in unserem Herzen arbeitet, dann denke ich, muss jeder von uns irgendwann in seinem Leben so ein Erlebnis gehabt haben. Wo er auf einmal merkt, ich habe überhaupt nicht verstanden, wer Jesus ist. Nicht wirklich. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie sehr ich Hilfe brauche, was ich falsch gemacht habe. Und auf einmal überkommt es. Und ich sehe es und ich bin schockiert und erschüttert. Und ich kann nur fragen, was soll ich tun? Jeder von uns hat Christus nicht so erkannt, wie es ihm eigentlich zusteht. Keiner von uns weiß, wie groß er ist, wie heilig er ist. Wir haben keine Ahnung. Und wir vergessen vielleicht auch manchmal, dass unsere Sünde mit dazu beigetragen hat, dass er umgebracht wurde. Wir tragen alle Schuld an seinem Tod. Das hört man nicht gern, aber es ist die Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit versucht uns, die Wahrheit zu lehren. Und das ist das, was der Geist hier bewirkt hat und weiterhin bewirken will. An dieser Stelle kann man schön sehen, was die Aufgabe vom Heiligen Geist ist. Hier wird erfüllt, eigentlich fast schon wörtlich, was Jesus schon seinen Jüngern erzählt hat in Johannes 16. Er sagte, wenn ich aber hingehe, werde ich den Geist zu euch senden und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er hat den Tod überwunden. Genau diese Aspekte sind alle hier in der Pfingstgeschichte genauso umgesetzt worden. Genau das hat der Geist alles getan. Wenn der Geist das schon mal in unserem Herzen einmal getan hat, dann können wir dankbar sein für Pfingsten. Denn es ist der Geist, der zu Pfingsten als Geschenk gegeben wurde, der uns das gezeigt hat. Und es darf uns auch ermutigen, im Gebet dran zu bleiben. Wir wünschen uns auch, dass andere Menschen sehen, wie groß Jesus ist und die Rettung finden. Und bei aller Arbeit und Mühe, die wir uns damit machen, Gedanken, die wir uns machen, darf es uns ermutigen, dass die Wirkung, dass das im Herzen passiert, vom Geist allein kommen kann. Aber es ist etwas, was der Geist gerne tun möchte. Zur Buße und zur Umkehr bewegen. Denn das ist das, was als nächstes kommt. Nach dieser Schrecksekunde und der Frage, was sollen wir tun? Die gute Antwort ist, es ist nicht zu spät. Ja, du kannst noch was tun. Umkehren. Ostern ist das Fest der Hoffnung für die Jünger. Der Herr ist auferstanden. Unsere Hoffnungen waren nicht umsonst. Und Pfingsten ist die Hoffnung für die Feinde. Ja, wir haben es verborgt. Ja, aber es ist nicht zu spät, Gott sei Dank. Er hat den Geist nicht ausgeschüttet, um uns das nochmal richtig reinzureiten. Was seid ihr alle für Versager, ihr dummen Menschen? Sondern es ist die Einladung. Umkehr, jetzt ist noch Zeit. Erkenne, wer Jesus ist. Ein wichtiger Begriff hier ist Buße. Das Wort, das Petrus verwendet. Und das ist in der ganzen Apostelgeschichte ein sehr wichtiger Begriff, der immer wieder vorkommt. Und es meint Richtungswechsel, Umkehr. Es ist so, als ob man auf der Autobahn ist und nach Norden fährt, Richtung Hamburg. Und irgendwann merkt man, eigentlich muss ich nach Basel. Basel ist im Süden. Was kann ich tun? Ich kann langsam fahren, ich kann schnell fahren, aber ich komme meinem Ziel nicht näher. Das Einzige, was hilft, ist die nächste Ausfahrt nehmen und umkehren und nach Süden fahren. Das ist das Einzige, was hilft. Und genau das ist mit Buße gemeint, geistlich. Wir leben an Jesus vorbei. Wir denken, Jesus ist ein Versager. Diese Juden haben gedacht, das sind Betrüger. Er wurde doch hingerichtet. Schande am Kreuz. Wir warten auf den richtigen Messias. Wir warten darauf, dass Gott eingreift und endlich uns befreit. Und dann merken sie, oh nee, das war er. Und das Einzige, was jetzt hilft, ist umzukehren und in Jesus jetzt den Messias zu erkennen. Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Es gibt noch Vergebung. Das ist die gute Nachricht von Pfingsten. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. So hieß es in Joel und so ist es jetzt wieder bestätigt. Nur, jetzt ist der Name des Herrn Jesus. Etwa 3000 Seelen haben an diesem Tag genau das getan. Sie haben sich Jesus zugewendet, sie haben ihre Richtung, die Richtung gewechselt. Und es entstand dadurch eine große Gemeinschaft von Gläubigen. Was bewirkt Pfingsten, was hat die Botschaft bewirkt? Gemeindewachstum. Die Begeisterung über Jesus und die Liebe zu Jesus, als sie in diesem Augenblick gemerkt haben, es gibt Vergebung und er will auch mich retten. Die Freude darüber ist geblieben. Es war kein Strohfeuer, es war nichts von ein paar Stunden oder nur ein paar Tage. Es ist was Bleibendes entstanden. Es heißt, dass sie sich täglich getroffen haben. Und warum? Weil sie mehr von Jesus sehen wollten. Und in der Gemeinschaft der Gläubigen ist der Ort, wo man das tun kann. Deswegen heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wer einmal berührt wurde, so eine Umkehr erlebt hat, eine Bekehrung, einen Richtungswechsel, der bekommt Hunger nach mehr. Der will mehr von Jesus wissen, mehr sehen. Hört gerne dann die Lehre der Apostel. Das, was uns in der Bibel auch überliefert ist. Da finden wir mehr über Jesus. Da finden wir ganz viel über Jesus. Das sind Schätze verborgen. Die Gemeinschaft. Sie haben es genossen, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Das ist so in jedem Bereich des Lebens. Man genießt es, wenn man Gleichgesinnte findet und sich austauschen kann über die gleichen Interessen. Und hier ist es Jesus. Wer zu Jesus gehört, wer das erlebt hat, der freut sich über Jesus. Und man möchte sich mit anderen unterhalten, die das auch kennen. Deswegen blieben sie in der Gemeinschaft. Und sie erinnerten sich gern an das Sterben, das Kreuz von Jesus, aber auch an die Auferstehung und haben deshalb zusammen Abendmahl gefeiert. Und sie wollten in Verbindung mit Jesus bleiben durch den Geist und deswegen haben sie gebetet. Haben wir Jesus wirklich erkannt? Haben wir schon mal so eine Buße erfahren, einen Richtungswechsel? Geist gewirkt? Ist in uns auch die gleiche Sehnsucht nach Gemeinschaft und Bleiben im Herrn? Und das, was die Gemeinde hier tut, das sind so die Kernelemente von dem, was es heißt, Gemeinde zu sein. Es ist eine richtige Pfingstgemeinde sozusagen. Was kennzeichnet die richtige biblische Pfingstgemeinde aus? Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und vielleicht kann das uns auch ermutigen als Gemeinde. Wir suchen Orientierung, wir haben eine merkwürdige Phase, die wir durchleben. Wir fragen uns, wie geht es weiter? Müssen wir das Programm ändern? Andere Musik, andere Vorhänge? Das sind alles Sachen, die irgendwann sicher dran sind zu fragen und auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn unterm Strich einfach keine Freude mehr über Jesus ist und kein Anliegen, dann wird uns Programm auch nicht retten. Wir brauchen es, dass der Geist weiter unter uns wirkt, dass unsere Herzen weiter in dieser Pfingstfreude leben. Pfingsten, was hat das alles zu bedeuten? Petrus erklärt es uns. Zeigt uns, die letzten Tage sind angebrochen. Gott kommt wieder und es wird bedrohlich werden, Gericht geben und wir brauchen dringend einen Retter. Denn wir können alleine vor Gott nicht bestehen. Zweitens, Pfingsten erinnert uns oder zeigt uns, wer der Retter jetzt ist. Das ist Jesus, weil er den Tod besiegt hat, auferstanden ist, zu Rechten des Vaters sitzt und als Feier von seiner Thronbesteigung Geschenke verteilt. Den Geist großzügig ausgießt, um was zu bewirken? Erkenntnis der Wahrheit. Wer ist Jesus? Buße, Umkehr. Mit ihm leben, seinen Weg mit ihm gehen und in der Gemeinschaft mit seinen Kindern zu bleiben und zu wachsen. Ich bin dankbar für Weihnachten, bin dankbar für Ostern und heute bin ich auch dankbar für Pfingsten. Amen.